SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen.
Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Wir haben noch Kinder zu Hause, mit denen war ich dann. Und haben gebangt, dass der Mama nichts passiert. Und jetzt sind wir nur noch heilfroh, dass er endlich zurückkommt.
Ich glaube, alleine wir haben zu Flying Emirates, glaube ich, 200 Mal angerufen, damit wir wirklich die Buchung bestätigt bekommen. Und sie hat mir dann ein Foto geschickt. Hurra, ich bin im Flieger, Papa.
Ja, da fiel schon so ein kleines Gebirge vom Herzen.
Stimmen vom Flughafen München von Angehörigen, die ihre Freunde und Familienmitglieder abgeholt haben. Am Abend sind mehrere hundert Menschen mit Sonderflügen arabischer Airlines wegen des Iran-Kriegs aus dem Nahen Osten ausgeflogen worden. Heute startet dann der erste offizielle Evakuierungsflug der Bundesregierung für Reisende, die dort festsitzen. Es geht vor allem um Kinder, Kranke und Schwangere. In der Region sitzen immer noch tausende deutsche Staatsbürger fest. Christine Kerler berichtet.
Eine Oman-Air-Maschine hat am Abend knapp 300 Fluggäste aus Maskat zurückgebracht. Kurz darauf landete am Münchner Airport ein Emirates-Sonderflugzeug aus Dubai mit mehr als 600 Passagieren an Bord. Viele von ihnen Touristen, die in Abu Dhabi auf einem Kreuzfahrtschiff im Hafen festgesessen waren. Wegen der Eskalation des Nahostkonflikts sitzen zehntausende Menschen fest, die im Nahen Osten Urlaub machten oder einen der dortigen Flughäfen als Drehkreuz nutzen wollten. Viele Staaten haben ihren Luftraum geschlossen. Kreuzfahrtschiffe liegen in Häfen fest.
Bundeskanzler Merz unterstützt grundsätzlich die Position der USA beim Angriff auf den Iran. Das hat er nach einem Treffen mit US-Präsident Trump in Washington gesagt. Kritiker sehen in dem Angriff einen Verstoß gegen das Völkerrecht. Merz verwies im ZDF-Heute-Journal auf die ergebnislosen Versuche, mit der iranischen Regierung zu verhandeln. Es habe einen Mangel an Kooperationsbereitschaft gegeben.
Die Entwicklungen hin zur Atomwaffe sind sehr weit vorangeschritten gewesen. Und irgendwann muss man dann auch mal Stopp sagen, wenn man zu dem Ergebnis kommt von vornherein, wir dürfen nicht zulassen, dass der Iran in den Besitz von Atomwaffen bekommt. Und an diesem Punkt sind wir jetzt ganz offensichtlich alle zusammen gewesen. Israel und Amerika haben die Konsequenzen daraus gezogen.
Tja, interessant ist trotzdem, dass der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA nach eigenen Angaben keine Belege dafür vorliegen, dass der Iran eine Atombombe baut. Merz hat außerdem gesagt, die Bundesregierung hoffe, dass die USA und Israel dafür sorgen, dass eine neue iranische Regierung an die Macht komme, die wieder für Frieden und Freiheit eintrete. Die deutsche Wirtschaft schätzt die Auswirkungen des Iran-Krieges sehr unterschiedlich ein. Der Spitzenverband der deutschen Industrie BDI sieht dadurch noch keine Gefahr für eine Konjunkturerholung. Die deutsche Industrie- und Handelskammer spricht dagegen von wachsenden Risiken. Aus der SWR-Wirtschaftsredaktion Michael Wegmer.
Zwar habe der Krieg die Weltmarktpreise für Rohöl und Gas deutlich erhöht, das werde aber die konjunkturelle Erholung in Deutschland und Europa voraussichtlich nicht gefährden, so äußert sich Wolfgang Niedermark, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung. Auch in Deutschland könnten Preise steigen, bei der Öl- und Gasversorgung gäbe es aber keine unmittelbaren Engpässe. Der Chef der deutschen Industrie- und Handelskammer, Peter Adrian, befürchtet dagegen, dass Belastungen durch höhere Energiepreise mit voller Wucht auf die deutsche Wirtschaft durchschlagen. Er blicke mit Sorge auf die anstehende Wiederbefüllung der weitgehend leeren Gasspeicher in Deutschland. Würden die Gaspreise hoch bleiben, würde das außerdem die Wettbewerbsfähigkeit vieler energieintensiver Betriebe weiter schwächen.
Seit Kriegsbeginn hat das US-Militär nach eigenen Angaben fast 2000 Ziele im Iran angegriffen. Man habe 17 iranische Kriegsschiffe zerstört, sagte Admiral Cooper, der Oberkommandierende des zuständigen US-Regionalkommandos. Aus Washington, Carsten Kühntop.
Im Persischen Golf, in der Straße von Hormus und im Golf von Oman sei jetzt kein einziges iranisches Schiff mehr unterwegs. Laut dem Admiral ist die iranische Flugabwehr bereits massiv geschwächt. Man jage derzeit die letzten mobilen Vorrichtungen zum Abschuss ballistischer Raketen. Wie Cooper mitteilte, haben die USA gegen den Iran zum ersten Mal eine neu entwickelte Kampfdrohne erfolgreich eingesetzt. Bei der Lucas handelt es sich um ein preisgünstiges Modell. Das Design basiert auf dem der iranischen Shahed-Drohne.
Frankreich und Großbritannien verstärken ihre militärische Präsenz im Mittelmeerraum. Der französische Präsident Macron hat unter anderem die Verlegung eines Flugzeugträgers angeordnet. Wegen der instabilen Lage im Nahen Osten, wie Macron in einer Fernsehansprache sagte. Was die Briten planen, erklärt London-Korrespondent Christoph Brüssel.
Der britische Premier Starmer kündigte die Entsendung eines Kriegsschiffes und von Helikoptern zur Drohnenbekämpfung nach Zypern an. Dort war in der Nacht zum Montag eine Drohne auf einem britischen Luftwaffenstützpunkt eingeschlagen. Die britische Regierung lehnt eine militärische Beteiligung an den Angriffen im Iran an der Seite der USA ab. Keir Starmer hat US-Kräften jedoch die Nutzung britischer Militärstützpunkte erlaubt.
Die belgischen Behörden halten einen Öltanker fest, der ihren Angaben zufolge zur russischen Schattenflotte gehört. Dazu werden Schiffe gezählt, mit denen Russland unter fremder Flagge westliche Sanktionen umgeht. Belgische Spezialkräfte hatten den Tanker in der Nordsee abgefangen. Weiterfahren dürfe das Schiff erst, wenn Mängel beseitigt wurden und eine Kaution in Höhe von 10 Millionen Euro gezahlt wurde. Das belgische Verteidigungsministerium erklärte, so setze man EU-Sanktionen durch und schränke die Finanzierung des russischen Kriegs gegen die Ukraine ein. Der Bund fördert 18 neue Projekte, in denen Jugendliche mehr über die Aufarbeitung nationalsozialistischer Verbrechen erfahren sollen. Dafür würden insgesamt mehr als 800.000 Euro zur Verfügung gestellt, teilte das Büro von Kulturstaatsminister Weimer mit. Weitere gut 80.000 Euro kommen von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft. Weimer erklärte, gerade in Zeiten von Falschinformationen, der Infragestellung historischer Wahrheiten und wachsendem Antisemitismus seien solche Projekte wichtig. Sie seien von jungen Menschen mitentwickelt worden. Nach dem gestrigen Brand im Engelbergtunnel westlich von Stuttgart ist die Strecke jetzt in eine Richtung wieder befahrbar. Nach Angaben der Polizei ist die nicht unmittelbar betroffene Oströhre wieder freigegeben. Autofahrer müssen aber auch heute noch mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Siri Warlich berichtet.
Die ganze Nacht hindurch haben Mitarbeiter der Autobahn GmbH im Tunnel gearbeitet, mit dem Ziel, zumindest die Röhre in Fahrtrichtung Heilbronn so schnell wie möglich wieder freizugeben. Experten prüften den Zustand des Tunnels, sagte ein Sprecher der Autobahn GmbH dem SWR gestern am späten Abend. Im Engelbergtunnel war gestern Nachmittag ein LKW-Anhänger in Brand geraten. Die beiden LKW-Fahrer kamen mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Mehr als 30 Personen wurden vom Rettungsdienst betreut, mussten aber nicht ins Krankenhaus. Die Autobahn GmbH wertete den Engelbergtunnel mit bis zu 140.000 Fahrzeugen pro Tag als den verkehrsreichsten Tunnel Baden-Württembergs.
Die deutschen Fußballerinnen sind mit einem deutlichen Heimsieg in die WM-Qualifikation gestartet. Im ersten Gruppenspiel gegen Slowenien gewann das Team von Bundestrainer Christian Wück 5:0. Eines der Tore schoss Debütantin Larissa Mühlhaus. Das fühle sich an wie ein Traum, der in Erfüllung gehe, so Mühlhaus.
Ich hatte schon Gänsehaut die ganze Zeit auf der Bank, wo ich zugesehen habe, weil ich das nur vom Fernsehen kenne, wenn die da spielen. Jetzt stand ich selber auf dem Platz und ja, mit dem Tor, ich weiß gar nicht, ich muss das nochmal nachgucken, es ging alles ziemlich schnell. Ich habe den Ball nur in der Luft gesehen und versucht irgendwie reinzumachen und ja, ist mir dann auch gelungen.
Das nächste Qualifikationsspiel für die WM 2027 in Brasilien findet am Samstag gegen Norwegen statt. Dritter Gegner in der Gruppe ist dann Österreich.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Örtlich zäher Nebel heute, der löst sich aber wieder im Lauf des Vormittags auf. Ansonsten bleibt es den restlichen Tag sehr sonnig bei 12 bis 19 Grad.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Es ist ein Börsenbeben, das wir gerade erleben. Grund dafür ist der Krieg im Nahen und Mittleren Osten. Die USA und Israel greifen den Iran an. Der schlägt zurück und bombardiert Öl- und Gasanlagen am Golf. Der DAX verlor gestern knapp 3,5%, fast 850 Punkte. Die Aktienmärkte taumeln, weil keiner so richtig weiß, wie schlimm der Krieg noch werden kann. In unserer Serie Stresstest Geld, was unsere Finanzplanung unsicher macht, beschäftigen wir uns in dieser Woche mit den globalen Risiken an den Finanzmärkten und schauen dabei auch auf den US-Dollar, denn der beeinflusst Energiepreise, Zinsen, Aktienmärkte und letztlich auch unsere Ersparnisse. Schon bevor der Iran-Krieg losging, geisterten in den letzten Wochen immer wieder Schlagzeilen durch die Medien, die vor einem großen Crash gewarnt haben. Und es gibt sogenannte Crash-Propheten sogar, die konkrete Termine für den Zusammenbruch nennen. Doch wie glaubwürdig sind diese Vorhersagen? Darüber spreche ich mit Hanno Beck. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule Pforzheim. Sogenannte Crash-Propheten machen immer wieder Schlagzeilen. Wer steckt hinter diesen Stimmen?
Ja, da stecken natürlich Analysten von Banken dahinter, Fondsmanager, Vermögensverwalter, also alle Leute, die selbst ein Interesse haben, an der Börse zu handeln und vor allem natürlich an der Börse Kundschaft zu generieren. Das können natürlich dann auch Leute sein, die eigene Produkte anbieten oder natürlich auch die eigenen Bücher zum Beispiel, mit denen man vor dem Crash warnt.
Was für Produkte sind das denn, das die anbieten?
Alles, wobei solche Anbieter wie Fondsgesellschaften oder so, die sind dann eher auf der Seite, dass sie eher etwas optimistischer blicken, weil sie wollen ja Produkte verkaufen, die ja von Kursgewinnen profitieren. Aber vor allem solche Anbieter, wenn sie mal bei Derivaten zum Beispiel, wo sie dann auch fallende Kurse setzen können, da hat man natürlich noch eher mal ein Interesse daran, dass es mal ordentlich scheppert. Und wie gesagt, ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass da auch mediale Industrie dahinter steckt, die, ja, sie verkaufen dann halt eben Bücher oder Börsenbriefe. Das heißt, sie sagen den Leuten, ich weiß, wo es lang geht und ich weiß, es kommt der Crash, aber ich kann euch auch davor bewahren, wenn ihr meinen Brief abonniert oder wenn ihr mein Buch kauft oder meine Seminare besucht.
Diese Crash-Propheten, wie sie häufig genannt werden, die sieht man auch in vielen YouTube-Werbungen, bevor das eigentliche Video losgehen soll. Warum bekommen die tatsächlich so viel Aufmerksamkeit? Wie arbeiten die?
Die arbeiten natürlich erstmal sehr laut. Das heißt, wir Menschen wollen keine differenzierten Meinungen hören, weil das die Welt viel zu kompliziert macht. Wir wollen einfache Ansagen haben und natürlich auch spektakuläre Ansagen. Also wenn Sie sich jetzt irgendwo hinstellen und sagen, es könnte sein, dass der Dollar fällt, aber es sprechen noch ein paar Dinge dagegen, da hört Ihnen niemand zu. Wenn Sie aber sagen, der Dollar wird in den nächsten 3 Monaten um 30% abwerten, das ist eine Gefahr für Ihr Geld, dann hört man Ihnen zu. Das heißt, Sie erzeugen erst Aufmerksamkeit durch sehr viel Lautstärke und dann natürlich auch durch ein Szenario, in dem Sie eine unmittelbare Bedrohung schaffen, aber auch gleich die Lösung anbieten. Also Sie haben gleich die Erlösung sozusagen an der Hand.
Historisch betrachtet, gab es denn tatsächlich einen Fall, dass so ein Crash in dieser Form prognostiziert wurde und dann tatsächlich auch eingetreten ist?
Ja, natürlich. Aber es gab noch mehr Fälle, wo man Prognosen von Crashs gemacht hat, die nicht eingetreten sind. Ich kann Ihnen 2 Beispiele geben. Im Jahr 2001 hat Robert Schiller, späterer Nobelpreisträger, ein Buch veröffentlicht über irrationalen Überschwang. Und das Buch kam mit einem perfekten Timing zum Absturz der Dotcom-Blase damals. Ja, da hat man natürlich auch Herrn Schiller dann sozusagen sehr hohe Prognosekompetenz zugeschrieben. Anderes Beispiel, am Vorabend der Weltwirtschaftskrise, am Vorabend des historischen Schwarzen Donnerstags in der Wall Street 1929, hat damals Irving Fisher, auch ein sehr berühmter und eigentlich renommierter Ökonom, gesagt, die Kurse werden ab jetzt dauerhaft auf einem hohen Niveau bleiben. Das ist wohl eine der spektakulärsten Fehlprognosen, die ich kenne.
Sagt Hanno Beck, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule Pforzheim. Die SWR aktuell Serie in dieser Woche, Stresstest Geld, was unsere Finanzplanung unsicher macht. Morgen früh zwischen 6 und 9 spreche ich mit Saidi Solilatu, Chefredakteur beim Geldratgeber Finanztipp, über Geldanlagen für die Alterssicherung und welcher Mix bei all den Unsicherheiten sinnvoll ist.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Die EU-Kommission stellt heute ihre Strategie vor, wie sie die europäische Industrie stärken will. Der Termin musste wegen Änderungswünschen aus den Mitgliedstaaten mehrfach verschoben werden. Brüssel-Korrespondentin Helga Schmidt berichtet.
Der Vorschlag, den die EU-Kommission heute präsentiert, sieht vor, dass bei öffentlichen Ausschreibungen und bei staatlichen Subventionen die europäischen Unternehmen bevorzugt werden. Made in Europe, diese Idee wurde zwar etwas aufgeweicht, aber sie ist immer noch das Ziel der Kommission. Sie will Anreize setzen, vor allem für Investitionen in die Dekarbonisierung, damit Europas Wirtschaft schneller auf moderne Produktion setzt und wegkommt von der Abhängigkeit von Öl und Gas.
Heute wird sich der Aufsichtsrat mit der Berlinale beschäftigen. Hintergrund ist der Streit über den Umgang mit dem Nahostkonflikt und einzelne Äußerungen Filmschaffender auf dem Festival. Er hatte eine Diskussion über die Zukunft der Festivalleiterin Trisha Tuttle ausgelöst. Die US-Amerikanerin hat angekündigt, dass sie Leiterin des Festivals bleiben will. Mehr von Nicole Markwald.
Am Mittag trifft sich erneut der Aufsichtsrat der Berlinale im Kanzleramt bei Kulturstaatsminister Weimer. Zum 2. Mal innerhalb einer Woche. Mit dabei ist dieses Mal auch Trisha Tuttle. Sie leitet das Filmfestival seit 2 Jahren und hat in einem Interview mit der deutschen Presseagentur angekündigt, an Bord bleiben zu wollen. Eine gute Nachricht, sagt Sven Lehmann. Er leitet den Kulturausschuss des Bundestages. Kritisch beurteilt der Grünen-Politiker die Arbeit von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Der habe durch sein Agieren viel Vertrauen verspielt, sagt Lehmann.
Und es ist jetzt an ihm, dieses Vertrauen wiederherzustellen, sowohl gegenüber der Berlinale als auch gegenüber der deutschen und internationalen Kulturszene.
Vergangene Woche war heftig über die Ausrichtung des Festivals und auch die Leitung der Berlinale diskutiert worden. Grund ist ein Streit über den Umgang mit dem Nahostkonflikt und öffentlichen Äußerungen von Filmschaffenden. Geschehnisse während der Abschlussgala hätten der politischen und kulturellen Integrität des Filmfestivals geschadet, sagte Wolfram Weimer. Nach der ersten Sitzung des Aufsichtsrats sprach der Kulturstaatsminister davon, man sei auf einem guten Weg, die Berlinale zukunftsfest aufzustellen.
Am Abend beginnt in Heilbronn die Cyber Security Conference. Bei dem Treffen werden unter anderem hochrangige Vertreter der deutschen Sicherheitsbehörden erwartet. SWR-Reporter Timo Leis.
Die Präsidenten des Bundeskriminalamts und des Bundesverfassungsschutzes etwa sprechen über Strategien für die innere digitale Sicherheit. Auch Vertreter des Bundesnachrichtendienstes, der Bundeswehr und der Polizei im Land nehmen teil. Ziel ist ein Austausch über Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung im Sicherheitsbereich. Organisiert wird die Konferenz von der Digitalsparte der Schwarzgruppe. Aus Sicherheitsgründen sperrt die Polizei zur Konferenz heute und morgen zeitweise den Zugang zur Insel um die Experimenta. In dem Bereich besteht ein Flugverbot für Drohnen. Das Museum bleibt vorübergehend geschlossen.
Vor dem Bonner Landgericht fällt heute das Urteil gegen den Psychiater Michael Winterhoff. Die Anklage wirft dem heute 71-Jährigen unter anderem vor, Kindern und Jugendlichen zum Teil über mehrere Jahre Psychopharmaka ohne medizinische Notwendigkeit verschrieben zu haben. Merle Giebeler berichtet.
Die Staatsanwaltschaft Bonn plädiert auf fast 4 Jahre Haft für den ehemaligen Kinder- und Jugendpsychiater. Dessen Verteidigung fordert Freispruch. Im Mittelpunkt der Vorwürfe steht das Medikament Pipamperon. Es wird eingesetzt bei akuten aggressiven Zuständen, um diese zu dämpfen. Winterhoff soll Kindern dieses Medikament standardmäßig und dauerhaft verordnet haben, teils über Jahre hinweg. Laut Anklage wollte er die Kinder erreichbar machen für autoritäre Erziehungsmethoden. Bis zum Bekanntwerden der Vorwürfe 2021 genoss Winterhoff bundesweit hohes Ansehen als Kinder- und Jugendpsychiater. Er selbst und seine Anwälte bestreiten alle Vorwürfe. Behandlungen seien immer individuell gewesen und Pipamperon nur eingesetzt worden, wenn es das Krankheitsbild erforderte. Das Verfahren am Landgericht Bonn drohte mehrfach zu platzen. Staatsanwaltschaft und Nebenklage warfen den Richtern unter anderem vor, befangen zu sein. Immer wieder musste zudem nachermittelt werden. Aufgrund der Komplexität entschied das Gericht schließlich, nur 10 der ursprünglich 36 angeklagten Fälle zu verhandeln.
Der Mainzer Stadtrechtsausschuss gibt heute seine letzte Entscheidung zur Tempo-30-Regelung in der Innenstadt bekannt. Konkret betrifft das eine Teilstrecke auf der Rheinallee auf Höhe des Kurfürstlichen Schlosses. SWR-Reporterin Tjada Huchtkötter.
Aktuell muss auf diesem Stück noch Tempo 30 gefahren werden. Der Grund dafür laut Stadtverwaltung? Höhere Sicherheit. Doch die Frage, ob durch eine Geschwindigkeitsbegrenzung tatsächlich mehr Unfälle auf der Rheinallee verhindert werden können, wurde in der letzten Sitzung des Ausschusses scharf diskutiert. Denn auch aus Sicht des Vorsitzenden gehe das, zumindest aus der vorliegenden Datenlage, nicht klar hervor. Zuvor hatten Privatpersonen gegen einige Tempo 30-Regelungen in der Mainzer Innenstadt wiederholt Beschwerde eingelegt. Aufgrund dessen hatte der Stadtrechtsausschuss in der vergangenen Woche bereits für einige Teilstrecken entschieden, dass die Tempo-30-Regelungen wieder aufgehoben werden müssen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Es sind nur 2 Buchstaben und sie bedeuten doch eine Welt. Es sind die Buchstaben A, D. Welchen Unterschied dieses Außerdienst machen kann, zeigt ein Blick in die aktuellen Terminkalender von Friedrich Merz und Angela Merkel. Berichtet unser Hauptstadtkorrespondent Chris Berdrow.
Wenn Sie das hören, dann hat unser Bundeskanzler ID im Dienst seinen Besuch bei Donald Trump hinter sich. Dessen Büro im Weißen Haus ist so mancher Kirche nicht unähnlich. Viel Gold, Statuen, Nippes. Nicht unwahrscheinlich, dass sich der Hausherr Trump selbst auch als Heiligen Vater sieht. Die Bundeskanzlerin AD Angela Merkel ist heute in einer echten Kirche zu Besuch. Merkel predigt im Benediktinerkloster Maria Laach in Rheinland-Pfalz sogar selbst. Der Termin dürfte ihr nicht nur sympathisch sein, weil sie die Tochter eines Pfarrers ist. Die Mönche sehen Merkels Fastenpredigt auch als Einladung zum Innehalten und Atemholen. Wo stehen wir? Wohin gehen wir? Wohin wollen wir gehen? Es ist davon auszugehen, dass Merkel mit diesem Plan gut umgehen kann. Erst in Ruhe überlegen, dann Antworten geben. Vielleicht sollten die Gottesmänner aus Rheinland-Pfalz diesen Ansatz auch ans Weiße Haus schicken. Der Kollege dort hat ihn, weiß Gott, immer wieder dringend nötig.
Gedanken von Berlin-Korrespondent Chris Berdo.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.